Schließen Sie doch kurz einmal die Augen. Jetzt stellen Sie sich eine Metallwerkstatt vor. Was sehen Sie? Fräsmaschinen, Drehbänke und allerhand Metallspäne. Aber ich kann Ihnen versichern, Werkstätten sehen heute auch schon ganz anders aus. Nicht zuletzt durch den 3D-Druck hat sich Produktion in den letzten Jahren radikal verändert. Die additive Fertigung bringt uns immer wieder ins Staunen. Spektakuläre Anwendungen wie Häuser, Fleisch oder Organe aus dem 3D-Drucker schaffen es regelmäßig in die Schlagzeilen. Heute sprechen wir darüber, welche Megatrends Treiber für die Technologie sind. Außerdem erfahren Sie in dieser Folge, wie sich unser Alltag in den nächsten 10 bis 20 Jahren verändern wird und welche Rolle der 3D-Druck in einem solchen Szenario spielt. Meine Kollegin Tina Jonscher leitet die Koordinierungsstelle Additive Fertigung. Und unser Kollege Markus Rauch ist Experte für Innovationsmethoden. Mein Name ist Christoph Reitl. Schön, dass Sie zur neuen Folge wieder eingeschaltet haben. Euch beiden erstmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr heute da seid. Ich bin total gespannt. Vorweg, Tina, aber erst nochmal herzlichen Glückwunsch. Eure Koordinierungsstelle ist verlängert worden, weitere 5 Jahre, weil ihr tolle Arbeit macht und sicher auch in den nächsten Jahren euch die Arbeit nicht ausgehen wird. Jetzt mag ich aber zu Beginn erst nochmal fragen, wie geht das zusammen? Wieso habe ich gerade euch beide heute hier im Podcast mit dabei, die Expertin für die additive Fertigung und den Experten für die Innovationsmethoden?
Da fange ich vielleicht zuerst mal an. Das Thema additive Fertigung ist ja immer noch irgendwie eine sich entwickelnde Technologiegruppe, sage ich jetzt mal. Und verglichen mit anderen Technologien, die man so hat, auch relativ jung immer noch. Und da geht es natürlich sehr viel darum, wie diese additive Fertigung sich weiterentwickeln kann, wo die Reise vielleicht dahin geht, was es für äußere Einflüsse gibt, die eben irgendwie dieses Thema additive Fertigung und den Einsatz dieser Technologie irgendwie beeinflussen kann. Und dafür kann man Innovationsmethoden einsetzen.
Und wie es die Tina schon gesagt hat, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir über neue Technologien reden, dass wir immer auch gucken, nicht nur, was kann ich heute tun, sondern dass ich auch, und darum geht es ja heute, in die Zukunft gucken kann, dass ich auch strategische Ableitungen finden kann. Wo muss ich mich hin entwickeln? Welche Sachen muss ich anschauen? Und weil du es erwähnt hast, ich glaube, das war genau auch der Punkt, warum wir so erfolgreich in der Koordinierungsstelle sind. Weil wir zusammen mit unseren Experten wirklich mit einer Roadmap gestartet sind, um zu gucken, was müssen wir tun, damit wir vielleicht 2030 eine Industrialisierung wirklich hinkriegen. Ob wir das jetzt schaffen oder nicht, mal dahingestellt, aber dass wir wirklich diese Rahmenbedingungen oder diese Leitplanken auch einführen. Und da bietet gerade das Innovationsmanagement und in dem Falle kleiner Werbeblock auch Technologie und Innovationsmanagement dabei an Innovativ in Kombination mit den Spezialisierungsfeldern sehr viel. Und das Letzte, dann bin ich schon wieder ruhig. Und ich hatte das Glück, dass ich da auch eine Gruppe an Menschen getroffen habe in der Koordinierungsstelle mit der Tina, mit dem Tobi Zehnter, jetzt auch mit Maximilian Bock, die auch Lust drauf hatten, die wirklich das Leben, was bedeutet Innovationsmanagement im Kontext einer Technologie und wie kommen wir damit nach vorne? Und ich glaube, das haben wir ganz gut bis jetzt gemacht.
Also es wird ein ganz spannender Talk mit euch beiden, das merke ich schon. Markus, wenn ich es nochmal so zusammenfassen darf, und allein im Wort steht es ja schon drin, Innovationsmethoden, also was Zielgerichtetes, was Strukturiertes und nicht einfach nur ein Hineinstolpern Innovation durch Zufall. Auch das wäre ja eine Möglichkeit, aber ich glaube, ihr wollt es strukturiert angehen.
Genau, wir wollen es wirklich strategisch angehen, haben das Glück, dass wir mit unserem Expertenkreis auch Leute haben, die das verstehen, die uns da unterstützen, die uns auch sagen, wie es lang geht. Und haben jetzt eben gesagt, okay, wir starten mit der Roadmap, dass wir auch wirklich sagen können, welche technologischen Schritte müssen wir tun. Ich glaube, da kann die Tina gleich noch was da sagen, was das dann auch im Kontext unserer fachlichen Expertise, auch unseres Auftraggebers dann zu tun hat. Sind jetzt dabei und gehen mit einem Themenradar nochmal ran, um zu gucken, was sind denn wirklich die Themen unserer Akteure, auch der KMUs, was interessiert die gerade wirklich, dass wir unsere Angebote abstimmen können, dass wir es abgleichen können mit so einer Roadmap und haben jetzt noch einen Technologieradar im Aufbau, um wirklich auch diesen Einstieg erleichtern zu können, weil, wie es die Tina gesagt hat, wir haben eine ganz große Bandbreite an Technologien da, an unterschiedlichen Materialien, Werkstoffen, damit die Leute einen leichten Einstieg schaffen. Und ich glaube, ein Thema, was wir heute noch haben, ist auch, dass wir jetzt als letztes Mal das Thema Szenariostudie, also wie kann so ein Bild in der Zukunft aussehen, angehen und fertigstellen wollen, um hier nochmal neue Implikationen zu haben, was dann die Tina, wenn ich da übergeben darf, dementsprechend auch wiederum fachlich, dass wir das umsetzen können.
Ich greife mal das Bild des Radars trotzdem nochmal auf. Radar ist ja so der Rundumblick. Erstmal abscannen, was ist denn alles da? Und Ich denke, es gibt viele Trends, die wir allgemein in der Produktion, in der wirtschaftlichen Entwicklung betrachten, die auch auf die additive Fertigung Einfluss haben. Tina, kannst du so Trends identifizieren, wo er sagt, okay, das hat einen direkten Einfluss, damit müssen wir uns beschäftigen, da müssen wir unser Auge auch drauf lenken?
Genau, also da gibt es praktisch unterschiedliche, ich sage jetzt mal Flughöhen an Trends, mit denen man sich da beschäftigen kann. Wie es der Kollege gerade schon gesagt hat, geht es eben einerseits darum, sich die Zukunft anzuschauen. Dann hat man natürlich diese großen gesellschaftlichen Trends oder auch politischen Trends, die sich vielleicht entwickeln und auch technologische Trends. Wo geht es mit der KI hin? Wie wird die Produktion der Zukunft ausschauen? Um dann eben wieder abzugleichen, welche Rolle hat die additive Fertigung? Was momentan zum Beispiel als gesellschaftliche Trends durchaus Treiber für die additive Fertigung sein können, ist so dieser Ansatz der Nachhaltigkeit. In der additiven Fertigung hat man weniger Abfall in der Regel als jetzt zumindest beim spanenden Verfahren, also wenn man jetzt dreht oder fräst, weil man da natürlich aus dem vollen Block.
Genau, ich habe immer das Vollmaterial und deswegen liegen die vielen Späne dann in der Werkstatt. Ich habe es ja eingangs auch mal so als Bild versucht, genau, in die Köpfe zu zeichnen. Additive Fertigung baut ja was auf, nimmt das Material und bringt es genau Punkt dahin, wo es benötigt wird. Und dadurch ist es ja schon nachhaltig, oder?
Es hängt auch ein bisschen vom produzierten Bauteil tatsächlich ab, weil so ganz ohne Abfall funktioniert es leider nicht. Das ist aber total abhängig von dem Verfahren und eben dem Bauteil, das man aufbaut. Bei manchen Verfahren braucht man irgendwie nochmal Stützen, damit sich das Bauteil nicht verbiegt irgendwie beim Bauen oder irgendwie verzerrt. Dann hat man da schon noch gewisse Abfälle irgendwie dabei, aber in der Regel ist das weniger, als man bisher bei konventionellen Verfahren irgendwie produziert hat.
Jetzt haben wir das eine große Trendthema Nachhaltigkeit, mit dem müssen wir uns alle befassen in jedem Lebensbereich. Was sind denn weitere Themen, wo ihr sagt, okay, das ist für uns, hat das Relevanz?
Ein anderes großes Thema, womit sich natürlich viele Unternehmen beschäftigen, ist dieses Thema Resilienz. Also wie schaffe ich das eigentlich, wenn äußere Einflüsse kommen, wie eben die Blockade im Suezkanal, die wir...
Lieferketten sind unterbrochen, wir können uns alle erinnern und plötzlich stand alles irgendwo still.
Genau, also das ist praktisch so ein Fall, wo man dann sich als Unternehmen schnell überlegen muss, wie komme ich jetzt eigentlich an diese Teile, die ich brauche, sei es Ersatzteile für meine Maschine, weil die gerade stillsteht und ich leider von irgendwo anders her was ordern musste, oder sei es eben, dass mein Kunde ganz dringend eben das Produkt von mir haben möchte und ich jetzt überlegen muss, wie komme ich da schnell ran. Und auch da kann natürlich additive Fertigung durchaus seine Vorteile ausspielen, weil als sehr digitale Technologie kann man einfach eine CAD-Datei rumschicken und am Ort des Geschehens sozusagen ausdrucken, wo man es halt braucht. Also in der Theorie, ganz so einfach ist es leider doch nicht, wo man dann zu den aktuellen Herausforderungen kommt, die eben dann in unserem Themenradar auch ein bisschen genauer erläutert werden noch.
Also geht es um Resilienz, sich selber irgendwo ein Stück weit widerstandsfähig zu machen, die eigene Produktion zu sichern, weil ich mir selber Bauteile drucken kann, weil ich selber kürzere Wertschöpfungsketten habe, weil ich das bei mir vor Ort regional auch gestalten kann.
Zumindest als Ergänzung der Lieferketten ist das sicherlich eine Option. Eben auch so Geschichten mit Lagerhaltung, da hat es wieder einen Zusammenhang auch mit der Nachhaltigkeit. Man hält teilweise irgendwelche Werkzeuge über Jahrzehnte hinweg irgendwie vor, damit man nochmal die Produkte, die damals gebaut wurden, irgendwie nochmal nachproduzieren kann, wenn sie kaputt gehen. Und auch das könnte man eben zum Beispiel als Ersatzteilmanagement über die additive Fertigung lösen.
Du sagst jetzt könnte. Passiert das schon? Ist das ein Szenario, das ihr aufzeigt oder euch vorstellen könnt? Wo stehen wir da gerade?
Also da ist es tatsächlich so, dass es erste Unternehmen gibt aus unterschiedlichen Branchen, die sich sehr intensiv damit beschäftigen. Es gibt Mobilitätsunternehmen, die eben tatsächlich darauf auch schon setzen, zumindest teilweise bei einem Teil ihrer Produktreihen. Es gibt auch ein Unternehmen, das ein Geschäftsmodell aufgebaut hat, dass es mit den Maschinen, die es verkauft, eben auch einen 3D-Drucker mitschickt, um Ersatzteile zumindest kurzfristig noch produzieren zu können, bis dann wirklich das längerfristig haltbare Originalteil sozusagen wieder vom Hersteller dann nachgeliefert werden kann. Also es ist vor allem als Überbrückungstechnologie, wenn man jetzt bei Polymerdruckern, den einfachen Druckern, wie sie vielleicht auch beim einen oder anderen schon zu Hause stehen, da ist vielleicht die Qualität nicht so hochwertig, wie jetzt, wenn man jetzt ein Metallteil sonst normalerweise hat, aber eben gerade zum Überbrücken die nächsten 3 bis 5 Tage, bis ich mein Ersatzteil dann im Haus habe und es einbauen kann, ist das sicherlich eine Option.
Ich denke gerade ein bisschen an den Ersatzreifen hinten im Kofferraum drin, den ja die meisten heute auch nicht mehr haben, aber früher war der genau super, um bis in die Werkstatt zu kommen. Das gleiche Prinzip, oder?
Genau, also da gibt es eben ganz viele verschiedene Konzepte, in die jetzt gerade die Unternehmen auch ein bisschen reinschnuppern und das Unterschiedliche ausprobieren. Und ich glaube, da passiert noch ganz viel Spannendes in die Richtung.
Ihr seid da dran. Ihr versucht, diesen Blick ja in die Glaskugel zu werfen, aber schon auch gerichtet. Markus, wie geht ihr da vor, wenn ihr zum Beispiel so eine Szenario-Studie erstellt? Schaut ihr euch Anwendungsfälle an? Ihr sprecht mit Experten? Wie läuft das?
Ja, letztendlich haben wir einmal die Erfahrung bei uns, was sind gerade Themen, die wichtig sind, dass wir natürlich den Rahmen aufbauen können und gehen dann auch ganz stark in die Diskussion mit unseren Experten, gerade wenn du über Szenario oder Bilder der Zukunft, wie man es ja, also wo man wirklich mal versucht, okay, wie könnte denn eine Welt aussehen? Warum wir viel könnte sagen, ist, weil wir es ja nicht wissen. Also wir wissen ja nicht, was in 20, 30 Jahren ist. Also versuchen wir mit den Experten, die sich heute schon damit beschäftigen, wirklich herauszufinden, was sind eure Trends. Und dann kommt man halt auch mal auf Themen wie Verschmelzung von Material und Prozess als ein Trend oder digitale Widerstandsfähigkeit, induktives Lernen. Dann gehen wir wieder rein und sagen, okay, was bedeutet das und was kann hier additive Fertigung, wenn wir bei dem Bild oder bei den Zukunftsbildern additive Fertigung bleiben, was kann hier additive Fertigung wirklich für einen Mehrwert leisten? Was für uns spannend ist, wenn wir uns damit beschäftigen, geht es oftmals nicht darum im ersten Schritt, wie wird die additive Fertigung in der Zukunft aussehen, sondern, weil das ist ja eine Technologie-Weiterentwicklung, da kann man sich auch viel vorstellen, aber es machen schon viele, sondern eher, wie kann dann diese Technologie wirklich unseren Alltag, weil du es mit der Metallwerkstatt oder dem Ersatzreifen angesprochen hast, wie weit kann man das drehen, dass da dann additive Fertigung ein Beispiel ist? Und darüber können wir natürlich auch wieder herunterbrechen auf heute. Die Tina hat es angesprochen mit der Ersatzteillieferung. Da sind gerade Modelle im Einsatz, wo du wirklich sagst, okay, ich habe nur noch ein Digital Warehouse. Also ich habe meine ganzen Bauteile irgendwo nur digital abgelegt und habe dann meinen Metalldrucker, schicke die Datei hin, der druckt mir das Bauteil in der Qualität, die ich brauche, im Metall aus. Oder das andere ist ein Kunststoffbauteil, was ich jetzt brauche. Das schicke ich an die nächstgelegene 3D-Druckeinrichtung oder Additiveinrichtung, die in Kunststoff druckt, mit den und den Qualitätskriterien. Also über diese Kombination von Methodik und fachlich ist es eben für uns die oder wollen wir damit eben wirklich die Zukunft aufzeigen, aber auch gleichzeitig Themen für heute finden. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut.
Dann kann ich es mir so vorstellen, als kleines oder mittelständisches Unternehmen oder auch als Startup kann ich mir eure Szenario-Studie hernehmen und wirklich weiterdenken. Kann überlegen, was ist denn heute schon möglich? Ist das ein Szenario und was muss ich denn dafür dann technisch tun, um da Anwendungen anzubieten?
Genau, also für mich ja. Also man kann sich dann anschauen. Wir haben die Szenario-Studie nicht. Ich hoffe, dass wir sie spätestens in 2 Monaten oder so dann endlich außen haben. Aber ob ich jetzt die Szenario oder die Roadmap oder auch unseren Themenradar nehme, es sind alles für uns als Koordinierungsstelle Arbeitsmittel, dass wir wirklich sagen, was sind nächste konkrete Dinge, die wir tun können? Sei es, okay, hier wäre vielleicht wirklich cool, mal da mehr mit dem Thema Förderung unterwegs zu sein, um zu sagen, ey, schaut mal, haben wir da nicht Konsortien, die vielleicht diesen Aspekt mal bearbeiten? Oder hier wäre vielleicht auch mal wieder eine Veranstaltung, wie wir es jetzt zum Beispiel mit der Eindruck am 26.04. machen, wo wir dieses Thema Resilienz, was die Tina ja schon angesprochen hat, auch wirklich nochmal in den Vordergrund schieben, um eben zu sagen, okay, wie sieht denn da eine Zukunft aus? Was könnt ihr heute schon machen? Was haben es denn eure Ideen? Wie könnt ihr da zusammenarbeiten? Und damit eben dem KMU auch so die Hürde zu nehmen, sich damit zu beschäftigen, sondern da hat er was in der Hand, das kann er sich anschauen. Und wenn er dann einen Sparringspartner haben will, um zu sagen, ja, was bedeutet denn das jetzt für mich? Oh, ihr habt ja einen lustigen Themenradar und da steckt drin, Normung ist gerade ganz, ganz wichtig. Keine Ahnung, was bedeutet denn das dann für mich mit Normung? Dann kann man zu Tina, zu mir oder zum Tobi oder zum Max gehen und dann können wir mit ihm drüber reden. Weil gerade bei der Normung, wenn die Norm da ist, habe ich wenig Chancen, irgendwie da außen rum zu gehen, sondern dann ist es halt so. Und je früher ich dabei bin, vielleicht kann ich dann auch Beeinflussungen, also es klingt ein bisschen hart, aber dann kann ich schon auch noch mal mitreden oder kann mich vielleicht auch anders drauf einstellen.
Nee, und deswegen die Praxis genau, in den Prozess genau. Ja auch reinbringen. Ja, genau. Jetzt haben wir gehört, es gibt eigentlich wahnsinnig viele Entwicklungen. Es tut sich gerade wahnsinnig viel. Es gibt auch wahnsinnig viele Chancen. Kann mir auch durchaus neue Geschäftsfelder ja vorstellen für den einen oder anderen. Gerade wenn ich sage, die Ersatzteilversorgung für meine Maschine ist gewährleistet, weil ihr habt das Ersatzteillager bei euch in Form des 3D-Druckers stehen. Was hindert denn die Unternehmen dran, da mehr zu tun? Weil ich habe immer schon noch das Gefühl, es ist trotzdem noch so ein Nischenthema. Es ploppt mal was auf, aber wirklich ist es in der Breite schon angekommen?
Auch da ist es tatsächlich so ein bisschen die Frage, für welche Anwendung man es sieht. Es gibt Produkte und es gibt Branchen, wo das sehr, sehr weit in der Anwendung ist. Und es gibt auch tatsächlich nur noch wenige produzierende Unternehmen, die nicht wenigstens einen einfachen 3D-Drucker da haben, um sich mal ein Muster auszudrucken, mal einen Prototypen, dass man mal was in der Hand halten kann, weil das einfach schneller geht, als eben das aus einem Metallblock zu fräsen oder eben irgendwie in Kunststoffform zu gießen oder ähnliches. Dafür wird das tatsächlich schon relativ viel genutzt. Aber es gibt eben, wenn man es jetzt wirklich für ein Endprodukt oder für ein Produkt, was in einem Mehrkomponentensystem verbaut werden soll, eben noch Herausforderungen in der Technologie, die nicht so ganz einfach beherrschbar sind. Man hat zum Beispiel eben die Herausforderung, jetzt als Unternehmen, wenn man neu einsteigen will, es ist eben ein sehr komplexes Thema. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Verfahren mittlerweile für fast alle Werkstoffe, die man sich so vorstellen kann oder zumindest Werkstoffklassen. Und da eben wirklich herauszufinden, welche Technologie nutze ich denn jetzt für den Einsatz, den ich im Kopf habe, welche Maschine sollte ich mir da anschaffen oder welches Verfahren lohnt sich überhaupt mal auszutesten, das ist eben schon mal für den Anfänger nicht ganz einfach. Und dafür eben versuchen wir dann mit unserem Technologieradar, den der Markus schon am Anfang erwähnt hat, zum Beispiel da mal einen ersten Einstieg zu liefern, eine Übersicht, welche Verfahren eignen sich ganz grundsätzlich gesehen schon mal für gewisse Anwendungen.
Wenn ich da noch eine Ergänzung haben darf. Ich glaube, die Herausforderung ist immer wirklich zu sagen, das ist jetzt eine Nischentechnologie. Für sehr dezidierte Anwendungen ist es keine Nischentechnologie mehr. Da wird es schon eingesetzt, wenn ich an Reparaturthematiken denke, dass ich wirklich wieder Werkzeuge aufbauen kann. Wenn ich an Serien so in der Größenordnung 10 bis 100, verbessere mich, 1000 Stück im Jahr gehe, da hast du keine Nische mehr. Oftmals ist es halt dieses Ding, eine Mass Production, also eine richtige Massenproduktion, wie es sie jetzt übertreibe ich wieder in die andere Richtung, wie es sie im Spritzguss kennst, dass du da in der Stunde eine Million Stückzahl raushaust. Dafür wird sie nicht da sein. Was aber ist, dass bei vielen Firmen es schon angekommen ist und wir deswegen ja wirklich gerade drüber diskutieren, additive Fertigung und Resilienz, additive Fertigung und neue digitale Geschäftsmodelle, additive Fertigung mehr als nur Reparaturdienstleistungen. Die Kunst ist es jetzt, dieses Plateau an Produktivität jetzt so zu steigern, dass du da wirklich eine glatte Straße hast, auf der du sehr schnell fahren kannst. Also die Berge, glaube ich, haben wir schon überwunden, wenn wir in diesem Gartner Hype-Cycle bleiben. Und zumindest sind wir auf einem Plateau der Produktivität. Aber wie wir da noch schneller vorankommen, das ist jetzt so die Herausforderung.
Weil die Handhabung einfach noch einfacher sein muss?
Ich glaube, die Integration muss noch einfacher sein. Das Zusammenspiel muss noch einfacher sein. Auch das Verständnis. Also wir kommen immer wieder auf selbe Themen zurück, aber auch das Verständnis, dass additiv anders gedacht werden muss als spanend. Ich glaube, das sind so Punkte, die noch stärker rein müssen, die mit jeder Generation, und wir hatten das Glück, wir durften uns mal eine Weiterbildung antun und da waren zwei für mich echt junge, sogar jünger als die Tina, und das will schon was heißen, Ingenieure oder Facharbeiter da, die mit diesem 3D-Drucker Sachen gemacht haben oder mir Sachen erzählt haben, wo ich da stand und mir gedacht habe, okay, ich habe echt noch viel gelernt. Und ich glaube, das ist so das Zusammenspiel. Und wenn man das noch besser hinkriegt, dann, glaube ich, kannst du noch mehr Geschwindigkeit einfach reinkriegen, dass die Industrialisierung kommt.
Rein technologisch gesehen gibt es natürlich schon auch, ich sage jetzt mal, noch weitere Potenziale, die man heben kann. Es gibt ja kaum eine Technologie, die irgendwann ausentwickelt ist, wo man sagt, das besser geht einfach nicht mehr, das sind jetzt schon 100%. So ist es eben auch bei der additiven Fertigung. Da gibt es auch noch Lücken, sage ich jetzt mal, wo man sagen kann, da kann man noch ein bisschen weiterentwickeln. Man kann noch ein bisschen dran arbeiten, dass der Prozess vielleicht ein bisschen schneller wird, dass er noch ein bisschen stabiler läuft, vielleicht auch noch einfacher in der Bedienung ist, dass eben die Komplexität einfach dieses Prozesses, der teilweise sehr viele Parameter irgendwie hat, die Einflussgrößen sind, dass man das sozusagen noch vereinfacht. Aber da sind ja auch die Maschinenbauer dran, da sind Softwareunternehmen dran, das durch unterschiedlichste Anwendungen sozusagen oder durch Apps und durch Software eben zum Beispiel zu verbessern.
Plug and Play hat man früher gesagt, wenn die Maus an den Computer angesteckt wurde und sofort funktioniert hat. Sind wir so an der Schwelle?
Da sind wir auf jeden Fall noch nicht. Es gibt ein paar Verfahren. Also wie gesagt, dieser Maschinenbauer, den ich vorhin kurz erwähnt hatte, der hat diesen Drucker tatsächlich so ausgebaut, dass er Plug and Play für diese paar Ersatzteile, die er liefern soll, funktioniert. Der hat praktisch kein Bedienfeld mehr, außer eine Verbindung zum Webshop des Herstellers, wo man sich auswählt, das Produkt kaufe ich. Und der Drucker legt los, lässt sich aber sicherlich nicht vereinheitlichen momentan auf alle Verfahren und vor allem nicht auf alle Anwendungen. Der Vorteil der additiven Fertigung ist ja, man kann super gut Einzelteile fertigen, ohne jetzt einen Mehraufwand in dem Sinne zu haben, wie es jetzt sonst eben bei Spritzguss oder so ist. Da brauche ich jedes Mal eine neue Form.
Ja,
jedes Mal ein neues Werkzeug. Das ist ja in der additiven Fertigung nicht so. Aber dadurch, dass man Einzelteile fertigt, ist es jedes Mal natürlich wieder ein neuer Gedanke, wie muss der Prozess jetzt laufen, damit das Einzelteil richtig rauskommt.
Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden. Allein wenn ich denke, Materialien ein Riesenthema, Produktionsbedingungen ein Riesenthema. Wie verändert sich dann die Arbeitswelt ringsherum noch? Also ich glaube, wir könnten tatsächlich noch etliche Stunden füllen. Für heute war das aber ein ganz spannender Einblick. Und ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr uns mitgenommen habt in allgemeine Trends, ins Trendradar. Es kommt in nächster Zeit noch einiges. Markus, du hast es schon angekündigt, die Szenario-Studie ist im Endlektorat sozusagen. Und es bietet sich auf jeden Fall an, dran zu bleiben am Thema, sich in den Newsletter einzutragen, auf die Veranstaltungen anzumelden. Die Veranstaltung Eindruck ist auch schon erwähnt worden. Auch da wird es wieder spannende Neuigkeiten geben. Euch beiden nochmal ganz herzliches Dankeschön. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und auch heute gilt wieder, bleiben Sie innovativ.